Und diese einfache Schalen, für mich die ganzen Kosmos drin steckt. Jede Form von leere Schalen allein, wenn ich diesen letzten Rand, wie ich nach außen woge, nach innen woge, wie ich wiege, plötzlich ganzen die Räume, wenn ich verlängere, dann ist ganzen Kosmos steckt da drin.
Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Sie gilt als wegweisend im Kunsthandwerk der Keramik. Die Koreanerin Yang Zili. Zurzeit sind ihre ästhetischen Wunderwerke in Hamburg ausgestellt, im Museum für Kunst und Gewerbe. Zu sehen sind dort Schalen, Töpfe und ihre berühmten Spindelvasen. Wir reden heute über Kreativität, Kunst, Handwerk, persönliche Freiheit und ihre Arbeitsweise. Ich begrüße Yang Zili. Wie ist Ihre Arbeitsweise in Ihrer Werkstatt? Wie genau gehen Sie vor, wenn Sie töpfern und diese Gefäße schaffen?
Ich habe eine Manufaktur. Ich habe 5 Mitarbeiter, die wir zusammenarbeiten. Und aber wir sind Anfang an, wir müssen Ton und Glasur, wir müssen alles selber machen. Da ist nicht irgendwie fertige Ton, fertige Glasur kaufen. Ja? Und dann deswegen, also Ton machen bis zum Verkauf, das ist alles so unsere Hände liegt. Und diese Ton machen, das ist genauso eine schöne Form auf dem Drehscheibe zu drehen, genauso wichtig. Die Konsistenz, die Härte, wie weich und so weiter. Ja, und daher sehr Sorgfalt muss man vorbereiten, wenn man drehen möchte. Und dann nimmt man diesen Ton und aber Ideen, was ich jetzt drehen wird an der Drehscheibe, diese Sachen sind schon Tage, Woche vorher, weiß ich, was ich drehe.
Und wie machen Sie das? Wie legen Sie das fest? Mit einer Zeichnung oder einer?
Nein, das ist Zeichnen, habe ich früher gemacht, aber mittlerweile mache ich nicht. Ich weiß, wie das vorhergehende, bevor ich, also abgeschlossene Geschichte, und habe ich auch gelernt, Ideen kommt von Arbeit. Ja, also drehen. Und dann diese Drehen kommt, weil was ich vorher nicht geschafft habe, dass mir nicht gelungen ist. Und nicht nur immer ewig verbessern, sondern anders zu machen. Und daher, wenn ich drehe, dann schon weiß ich, was ich drehen würde. Ich mache ja schon seit 50 Jahren Keramik, dass ich jetzt Skizzen machen müssen und Ideen irgendwie schon durch die Zeichnung Ideen bekommt, da brauche ich mittlerweile nicht mehr. Wenn ich an der Drehscheibe sitze, erst das Stück drehe, dann weiß ich, wie das weitergeht.
Das Töpfern hat ja aus unserer Sicht so etwas von Meditation. Ist es das für Sie oder wie darf man sich das vorstellen? Was geht dann in Ihnen vor?
Ja, das ist eine erste Linie. Wenn ich an der Drehscheibe sitze, sicherlich, wie ich sagte, ich arbeite schon seit 50 Jahren drehe ich. Und wenn ich da sitze, dann will ich jetzt sein. Die Stücke, die ich jetzt drehe, will ich wie möglich da zu sein. Ja, und dann, ich habe auch, wenn ich in Korea bin, gehe ich gerne buddhistische Tempel, habe ich einige Mönche gut befreundet und die, wir reden darüber, was ist Meditation und wie gehen sie auch Meditation vor. Und sicherlich in Korea als Kindes an, wir sind häufiger auch in solche Meditation teilgenommen, so als Schüler. Ja, Rin. Und dann, aber mit all dieser Geschichte sehe ich mittlerweile, meditieren habe ich keine Zeit. Die Drehscheibe, und auf dem Drehscheibe, wie gesagt, diese zentrifugale Fliehkraft, die wir, diese Drehscheibe haben, und das zu zähmen und dann diese Ton verlangt, volle Einsatz, körperliche Einsatz von mir. Und die verlangen auch die Schalen, die Form, die ich drehe, die verlangen absolute Präsenz. Du sollst du mich drehen, nicht anders denken. Und deswegen so zum Meditieren drehe ich nicht, sondern ich will eine Schalen drehen. Eine Schale drehen in diesem Moment. Und aber, wie gesagt, so schwer innerhalb diesem 10 bis zu 15 Minuten, die ich eine Schale drehe, nur dort zu sein. Mein Kopf ist so wirr. So viel Gedanken, wenn ich meine, ich habe alles, jetzt drehe ich, niemand stört mich. Aber wenn die aus dem Fenster, wenn ein Vogel wegfliegt oder Wind eine Blätter bewegt, schon ist der Gedanken plötzlich woanders. Und ich, wenn das Meditation ist, das ist Meditation, aber präsent zu sein an eine Schale, das ist mein absolute Priorität in diesem Moment. Also muss man so erzählen. Ich denke, ich therapiere mich durch diese Arbeit ununterbrochen. Ja, das ist, weil ich mich so sehr fokussiere in diesem Moment und meine ganzen Körper und Gedanken und an der Sache, und dann kann ich vielerlei äußere Probleme oder in mir was bewegt, kann ich sehr viel beim Drehen heilen, kann man nicht sagen, mich beruhigen. Ja. Und deswegen, also ich bin glücklich, dass ich diese Berufe habe. Und oder muss, sagt man, ich bin glücklicher Mensch, mit meinem Beruf so leben können.
Sie haben berichtet, dass Sie arbeiten mit Fröhlichkeit im Herzen und dass Sie das weitergeben wollen.
Ja, ja.
Können Sie das bitte mal erläutern?
Ja, ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Das Anfang an, als ich zufällig an dem Jahr, als ich 30 wurde, Einzelausstellung im Süke, also ja nicht sehr weit hier beim Bremen. Damals Herr Peter Hagener, der als Keramikszene, als Galerist, der erste Galerist überhaupt Deutschland Keramik ausgestellt haben in Bremen. Ja, und der hatte im Süke Ausstellung gemacht, und das war meine erste Ausstellung. Und ich hatte damals im Heidelberg, ehemalige Zigarrenfabrik, als Keramikwerkstatt umfunktioniert. Und dann erste Stück, die ich von diesem, mein eigener Ofen entstandene Keramik nach Süke gebracht. Und dann, ich war damals da auch, und naja, warum ist das in Deutschland überhaupt Keramik so billig? Ja, das hat die dann auch sehr berühmte, eine gute Keramiker. Ich habe gesagt, ach, ich verlange einfach so viel. Das ist so viel wert. Sicherlich bin ich, also, bei jungen Jahren immer so. Und dann hat er auch gut verkauft, und dann viel Aufmerksamkeit und viel Gespräche und so weiter. Und dann, als ich wieder zurückfuhr, Und das war eine damalige Kommilitonin, die in Heidelberg Kunstgeschichte studiert hatten. Und weil sie Auto hatte, mich begleitet. Sie hatte Transport geholfen und dann Ausstellung dabei. Und wir haben ununterbrochen, was mache ich denn, wenn diese Vase irgendwie kleine Loch hat und nun Wasser rausläuft und schöne Biedermeier Tische, Wasserflecken macht. Und dann, die haben jetzt so viel Geld bezahlt. Was mache ich denn jetzt? Das muss ich dafür verantworten. Also das war erst der Gedanke, als ich gut verkaufte und dass ich konnte dann nächstes halbes Jahr meine Miete zahlen zu können. Aber das war diese Verantwortung. Ich habe Tage nicht schlafen können. Und dann meine Mutter hatte gesagt, ja, das ist es, Beruf an sich. Ja, du machst du nicht die schöne Keramik, sondern du musst Verantwortung dafür übernehmen. Und dann irgendwann hat sie dann auch gesagt, du bist Koreanerin, du musst auch vieles überlegen. Irgendwann werde dann die Sammler, die damals deine Stücke gekauft haben, und werden sagen, ja, dass ich weiß es nicht, ob die eine Koreanerin oder Chinesin, ich weiß es nicht, was sie jetzt machen. Das war dieser Gedanken, das hat mich, also begleitet mich immer noch, ja, dass die Stücke, die kleine Pötte, ja, wie gesagt, und dass so viel mich quälen wird, habe ich damals schon erste Ausstellung gespürt und gelitten. Und das war mein Leben lang meine Aufgabe. Ich will die Menschen, die mein Keramik so viel Geld bezahlt haben, und ich habe Markt gedient, und sicherlich, wenn man auf dem Markt ist, die sind eine Ware, dass deren eine Freude nicht täuschen wird. Und deswegen habe ich, wenn ich Keramik drehe, ich muss nicht, wenn ich so viel Sorgen und dieses, jenes habe, muss ich alles hinter mich lassen, habe ich so Gefühl. Ich muss so freudig die Stücke drehen und die Stücke, die meine Gedanken in sich trägt. Und wenn ich unglücklich bin, die armen Leute, die unglückliche Keramik hat, das will ich nicht. Und daher in der Werkstatt mit unserer Mannschaft sage ich dann auch immer, wenn ihr Sorgen oder irgendwas habt, dann alles beim Teetisch, reden wir darüber. Aber wenn man dreht, bitte vergiss das. Und wenn nicht sein können, geh mal dann in die Stadt, kaufe Lippenstift.
Nochmal eine Frage zu diesem, nennen wir es mal, kreativen, künstlerischen Prozess. Sie zähmen das Material. Mhm. Wie darf ich mir das als sozusagen Laie vorstellen? Was genau geschieht dann? Wie entwickelt sich das dann?
Ja, das ist es. Das ist eine, auch Freunde und unsere Keramikliebende fragen, was ist ein Unterschied, wenn du drehst? Und dann unsere Geschirrprodukt, die alltagdienende Geschirr, unsere Mannschaft drehen. Ja, was ist ein Unterschied? Für mich ist gar kein Unterschied. Ja, das ist eher unsere Mannschaft, die Keramikgeschirr, die immer die Höhe gleiche, Breite gleiche, immer gleich äußerliche gleiche Stücke drehen müssen. Das verlangen mehr Disziplin, als ich Einzelstücke, Schalen drehe. Und ich versuche, weil hinter meinem Rücken unsere Mannschaft so gut drehen können. Ja, ich habe diese Disziplin nicht. Ich war als Kind nicht unbedingt disziplinierte Wesen. Und ich kann nicht immer wieder mich so zwingen, disziplinieren, zwingen ist ein falsches Wort, immer gleiche Stücke zu drehen. Und deswegen, ich dürfte die Schalen drehen. Das ist die kleine Änderung, wie man letzte Sekunden, wie ich meine Finger von Lippen gedreht, wie ich nach innen biege, nach außen biege, die Form wird ja ganz anders. Ja. Und das wollte ich dann auch so demonstrieren, wie diese kurze Moment die Welt sich ändern. Ja. Eine Schale ist nicht die gleiche wie die vorhergehende. Ja. Diese neue. Ja. Jedes Stück ist ein Einzelstück. Ja, so absolute. Und dann, das ist auch eine gesamte Ästhetik, die eine Form sich ändern. Und sicherlich noch einmal kann ich Korrektur machen, wenn ich Fuß abdrehe, dann ist es, wie ich Fuß letzte Abdrehschlingelton abnehmend, welchem Stelle die ich angesetzte, die Form wird ja anders als was vorhergehende Stücke. Und das ist diese kleine Einschränkung, ja, kleine Beschränkung, gibt's mir so viel Freiheit, ja. Und ich brauche nicht unbedingt jetzt immer wieder neue Stücke zu machen wollen, sondern diese kleine Veränderung, selbst die Zwillinge, eineigige Zwillinge sind auch irgendwo anders, erkennt man von. Lächeln oder Haareansatz anders und so ungefähr denke ich ja auch, dass es große Unterschiede ist. Ja, das als Kreativität sehe ich ja an.
Ihre Freiheit, wo genau ist jetzt Ihre Freiheit beim, ja. Wo genau ist der Punkt?
Ja, das ist es, weil wir ständig über Freiheit reden. Ja, hier im moderne Zeit, nicht nur Europa, sondern ganzen Welt, wenn Menschen so frei wäre, ja. Aber wir haben keine frei Wesen, ja. Wir sind unterstellt unserer Gesellschaft und wer hat wohl gedacht, dass jetzt Europa so durch Krieg hier so alles ändern wird? Und ich bin 1950 geboren, ich bin Kriegsjahr in Korea geboren und ich habe selbst als Baby Krieg nicht so bewusst erlebt, aber durch Krieg entstandene Unheil, diese Grausamkeit habe ich bin jetzt, wie gesagt, über 70, ich habe ihn immer noch nicht von Krieg erholt. Ja, und das sehe ich auch und dann alle kämpfen für irgendwelche Freiheit und habe ich Kindes an und auch in Korea, ich bin ja wie gesagt Koreanerin, immer diese alles, wie man atmen sollte. Unsere Großmutter, wenn ich dann so schnell laufend nach Hause gekommen bin, wenn ich so hechele, und dann hat sie mir gesagt, hat sie mir strenge Blick, hat sie mich gesehen und hat gesagt, eine Frau atmet nicht so. Ja, und schon noch nicht mehr, alles ist tabu und alles darf man nicht. Und das habe ich komischerweise, was ist das denn überhaupt als Kindes an? Ja, und dann habe ich gemerkt, ich muss mich beschränken. Nicht andere mir Freiheit geben, sondern wenn ich es selbst, genau die ich auch, was soll ich werden mit Keramik? Ich liebte gebrannte Ton, ja, wollte ich unbedingt Keramik machen, als ich Deutschland kam und ich konnte alles machen. Ja, wie Bildhauer, ich liebte Brancusi, ich liebte trotz allem die gegenseitige Giacometti liebte ich, ja, und ich liebte seine Zeit auch, Richard Serra einfach Quader im Raum stellt, das ist Kunst, und dann Eber Hesse, die liebte Farbe und trotzdem nur schwarz, ja, Zeichnung machte. Und all diese Sachen, ich habe gesagt, ich werde irgendwas, ich werde tonen, was Menschheit nie gesehen hat. Und dann habe ich während des meiner Studium sehr gute Bildhauer, der Erwin Schutzbach, der Professor Schutzbach. Ich habe ihn gebeten, weil er sehr aufmerksam Studenten, wenn der irgendwie Formkorrektur macht, der hatte 8 Zeichnungen gemacht und immer jede Striche, er wusste, wie das ist und wie man machen kann. Und deswegen habe ich ihm gebeten, was ist eine eigentliche Form? Diese mathematische Form und dann Menschenaugen wahrnehmbare Form. Ja, diese Form, das, wie sieht's aus, wenn ich dann einen Kreis mache, Kugelvase mache und Kreis? Was ist ein Unterschied zwischen Kugelvase? Wo fängt er an, mathematische Form und diese Wahrnehmung Menschenaugen? Wie Unterschiede ist er? Und genau die Zylinder. Wenn man Zylinder, diesem Durchmesser oben und unten, gleiche Durchmesser, wenn man hinstellt, die mathematische Zylinder, sieht so aus, wenn die immer unten taktbreit wäre. Die ist kein Zylinder, sondern hat man Gefühl, die sind Dreiecke. Ja? Und deswegen, wenn ich die durch die Menschenaugen wahrnehmende Zylinder drehen wollen, unten muss ein bisschen weniger sein als oben. Und so solche Sachen habe ich mit Professor Schutzbach immer so, ich habe vorher gedreht, eine Woche lang, und dann am Freitagnachmittag immer Formgespräche und wie. Und dann fast das zweite Semester, er hatte so viel Spaß mit mir gehabt, weil ich so bewusst mit zu ihm gegangen bin und er auch bewusst mit mir dieses Thema durchsetzen wollte. Und dann fast Ende des Semesters hat er dann auch, wir beide redeten ununterbrochen, wenn wir ein Thema Zylinder, Kugel, Kegel und dann irgendwelche Schultervase, wenn Hals noch ist und Fuß dabei ist. Wir redeten ununterbrochen menschliche Terminus, wenn wir Form sagen, das ist Schulter, das ist Hals, das ist Lippen, das ist Fuß und das ist Taille, das ist Bauch. Und dann, sicherlich, ich war auch so begeistert von Josef Beuys. Und da habe ich diese erweiterte Kunstbegriffe, habe ich immer gedacht, das ist meine Rettung. Der Mann rettete, dass dann auch Keramik, diese angebannte Kunst und die bildende Kunst, die tiefen Loch haben, ja, die Kluft ist so tief und wahrscheinlich der durch seine These, seine erweiterte Kunstbegriff uns dann auch so weit bringen, dass so weit hin ist es nicht, ja, und dann wenn ich wenn eine Bildhauer Plastik macht, Objekt macht und einen Bauch Bauch macht, genauso wenn ich drehe, Bauchform, dann denke ich Bauch. Ja, und diese Geschichte, sowas, aber haben wir beide fast gleichzeitig haben wir gesagt, wir redeten ununterbrochen über Körper, ja. Und weil ich Brancusi ähnliche wie Brancusi oder so. Und dann haben wir gesagt, die Gefäße, die auf dem Drehscheibe entstanden, einfache Tongefäße, das ist die abstrakteste Form eines Körpers ist. Seitdem, das war meine Einschränkung. Jetzt fange ich an, nur diese Fliehkraft zu zähmen, diese Körper zu drehen.
Das ist ja, wo Sie Josef Beuys erwähnen, auch sein berühmter Satz, jeder Mensch ist ein Künstler.
Ja, ja.
Inwieweit sind Sie künstlerisch tätig? Inwieweit sind Sie Künstlerin? Wie sehen
ja,
Sie das?
Ja, aber das habe ich auch, wie gesagt, deswegen musste ich nach Heidelberg Kunstgeschichte-Studium gehen. Ja, wo Seit wann ist das so überhaupt die bildende Kunst und angewandte Kunst entstanden? Ja? Und warum ist das Kunst? Ist Kunst? Wieso unsere Pötte sind Kunstgewerbe? Noch nicht mal Kunst, sondern einfach nur. Und das war diese Gebrauchbarkeit, Benutzbarkeit. Das war diese Wort einzige, die trennen. Ich wollte Methode kennenlernen, seit der Renaissance, wie sie sich Kunst und Kunsthandwerk immer wieder distanziert haben. Und deswegen habe ich europäische Kunstgeschichte Studium nach Heidelberg gegangen. Und dann, während des Studiums habe ich ja auch gute Kommilitonen. Und dann irgendwann später, weil ich, wie man in jungen Jahren so ist, haben die gesagt, ich muss Latinum machen. Und dann haben die mir gesagt, sogar du kommst ja aus Korea, wenn du Chinesische kannst, du brauchst kein Latinum. Belegst du ostasiatische Kunstgeschichte nebenfach und Sinologie noch zusätzliche, dann brauchst du nicht die Kunstgeschichte, europäische Kunstgeschichte, kein Latinum machen. Ich finde, seine Zeit finde ich wunderbar. Ich bereue mein Leben, wenn ich mich bereue, dass ich Latinum nicht gemacht habe. Diese wunderbare Literatur, wenn man selbst das lesen zu können, ja, Ovid, ja, wenn ich selber Latinum das so lesen kann, also das ist die Metamorphose, ja. Das ist auch meine Lieblingsliteratur überhaupt. Und deswegen, all diese Sachen hat mich, und dann, wenn wir dann auch die Freiheit sagen, diese Beschränkung, nur Ton auf dem Drehscheibe, da konnte ich dann meine Gefäße so drehen können, wie ich will. Und kleine Veränderungen, wenn keiner das sieht, ich sehe das. Ich freue mich. Und dann, dass ein Philosophieprofessor, Günter Figal aus Freiburg, er hatte irgendwann meine Ausstellung, meine Schalen gesehen. Und er hatte diese Schalen unter dem Titel Einfachheit in Stockholm an der Uni Vortrag gehalten. Und haben wir uns vorher viel darüber gesprochen. Und dann Einfachheit. Und diese einfache Schalen, für mich die ganzen Kosmos drin steckt. Jede Form von leere Schalen allein, wenn ich diesem letzten Rand, wie ich nach außen woge, nach innen woge, wie ich wiege, plötzlich ganzen die Räume, wenn ich verlängere, dann ist ganz ein Kosmos steckt da drin, ja. Und so solche Sachen habe ich mit ihm auch gesprochen und dann hat er da über wunderbare Aufsatz geschrieben und daher, das ist meine Freiheit.